ARD.
SWR Kultur. Forum.
Der amerikanische Traum. Warum sind Western und Country so erfolgreich? Am Mikrofon ist Carsten Umlauf. Wenn eine Fernsehserie in den USA bei den Zuschauerzahlen nur von dem Super Bowl, dem heiligen Football-Finale, geschlagen wird, dann muss sie wohl einiges richtig gemacht haben. Die Rede ist von Yellowstone, der Western-Serie um den Großgrundbesitzer John Dutton, gespielt von Kevin Costner. Sie gilt als prominentes Beispiel für einen neuen Western-Boom, der mittlerweile auch hier bei uns viele Fans findet. Zeichnen diese Western-Geschichten ein authentisches Bild vom konservativ-ländlichen Amerika oder spiegelt sich darin die Sehnsucht nach einem klischeehaften Landleben, stilecht, untermalt vielleicht noch von Country-Musik, der ja sogar liberale Pop-Ikonen wie Taylor Swift oder Beyoncé mit Cowboy-Hut und Glitzerstiefeln ab und an die Ehre erweisen. Geben einem diese Trends Hinweise, um die USA nach der Wahl von Donald Trump besser zu verstehen? Und was finden wir im alten Europa daran so toll? Welche Bilder und Selbstbilder verbinden wir mit Cowboyhut und Western-Gitarre? Darüber wollen wir heute im SWR Kulturforum sprechen. Unter anderem mit dem Filmwissenschaftler Thomas Klein. Herr Klein, wie würden Sie das Phänomen Yellowstone erläutern? Vielleicht einem Nicht-Western-Aficionado?
Ja, derjenige, der diese Serie entwickelt hat, Taylor Sheridan, hat ja ein ganzes Franchise entwickelt. Das heißt, es gibt nicht nur diese Serie, sondern es gibt mehrere Serien, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten in der US-amerikanischen Geschichte spielen. Und ich glaube, dass der Erfolg von Yellowstone, und ich glaube, es ist auch die erfolgreichste dieser ganzen Serien, die er gemacht hat, liegt daran, dass es in der Gegenwart spielt. Das ist, glaube ich, schon mal ein wesentlicher Faktor, dass es keine historische Serie ist. Das heißt, es ist im engeren Sinne keine Western-Serie, sondern eine Neo-Western-Serie. Und es ist da natürlich sehr viel näher an aktuellen Problemen oder auch an aktuellen Diskursen, die für die USA eine Rolle spielen, vor allem für den ländlichen Raum. Die Serie ist ja in Montana angesiedelt und spielt zwar auch gelegentlich mal in der Stadt, aber meistens auf dem Land.
Es geht ja darum, um den Großgrundbesitzer John Dutton, habe ich gesagt, der eine riesige Ranch besitzt in Montana. Es heißt, die größte zusammenhängende der USA. Es geht vor allen Dingen auch um sein Verhältnis zu seinen Kindern, von denen der eine gleich am Anfang stirbt. Also es ist auch dramatisch. Unser zweiter Gesprächspartner, Gesprächspartnerin ist Professorin Heike Paul, Kulturwissenschaftlerin in Erlangen. Frau Paul, schauen Sie sich sowas auch gerne an?
Ich schaue mir so etwas natürlich aus beruflicher, wissenschaftlicher Neugier gerne an, aber manchmal auch zum Vergnügen. Und Yellowstone ist ja in der Hinsicht, also der Kollege sprach jetzt von Neo-Western. Wir sind ja immer auf der Suche nach irgendwie so Kategorien, in denen wir denken, arbeiten können. Es gibt ja auch den Begriff des Post-Westerns. Und Yellowstone ist, denke ich, auch so erfolgreich, weil es eine ganz interessante Mischung ist aus so verschiedenen Genres, ne? Also zum einen wird halt sehr stark auf die Formel des Westerns, also eine Urerzählung der USA, aber natürlich erinnert uns das dann auch an so neuere Soap Operas, also Dallas, ne, wird ja auch immer gerne genannt, wenn über Yellowstone gesprochen wird, dass dieser John Dutton auch so eine Reinkarnation so einer Figur wie J.R. Ewing vielleicht auch sein könnte. Und die Familie als Schauplatz von Irrungen und Wirrungen ist immer sehr wichtig, weil da geht es natürlich um diese Nahbeziehungen in der Familie, die dann gerne auch extrapoliert werden auf den Zustand des Landes. Und dieser den haben wir ja auch sehr prominent in Yellowstone, gerade was so die verschiedenen Familiengeschichten angeht.
Ja, Soap Opera trifft es eigentlich auch ein Stück weit, weil es natürlich eine eigentlich sehr wohlhabende Familie ist. Dieser John Dutton fliegt ja auch mit einem Heli durch sein Reich, sage ich in Anführungszeichen, weil er sonst diese unermesslichen Weiten gar nicht ergründen könnte. Die Serie spielt in Montana, habe ich gerade gesagt. Frau Paul, ist es wichtig, dass es genau dort in dieser Region stattfindet, außer dass dabei natürlich fantastische Landschaftsbilder entstehen?
Die Landschaft ist wirklich sehr spektakulär inszeniert. Es ist auch deshalb wichtig, dass es Montana ist, da wir uns jetzt hier befinden, in der Gegenwart sozusagen am Ende der Westward Expansion, die ja Ende des 19. Jahrhunderts schon zu Ende ging. Da waren wir schon an der Pazifikküste angekommen mit den Siedlern. Und
also ich denke, Zug nach Westen. Ne?
Genau. Und ich denke, Montana ist also kein Küstenstaat. Das wäre dann ja Washington quasi westlich davon. Aber es ist ein Staat, der sehr gerne verknüpft wird noch heute mit diesem Frontier-Habitus. Das hat zum Teil was mit den ländlichen Verhältnissen in Montana zu tun. Also wir haben jetzt anders als in vielleicht Michigan und Illinois auch keine großen Städte wie Detroit oder Chicago, die das irgendwie so ein bisschen brechen, sondern Montana ist schon durchgängig ländlich. Wir haben hier auch immer wieder natürlich auch Gruppen, die ganz grundsätzlich in die Schlagzeilen kommen, weil sie grundsätzlich auch den amerikanischen Staat ablehnen. Mhm. Diese Gruppen gibt es da auch. Da gibt es auch interessante Gruppierungen, so Milizen, gewaltbereite durchaus. Und insofern ist Montana, finde ich, auch vor dieser politischen Gemengelage eine ganz gute Wahl.
Frontier Habitus haben Sie angesprochen. Über diesen Mythos, denke ich, werden wir später auf jeden Fall noch zu sprechen kommen. Also die Grenze, an der gekämpft wurde. Dritter im Bunde ist der ehemalige US-Korrespondent Arthur Landwehr. Herr Landwehr, Sie sind selbst durch die Gegend gereist, haben über Beobachtungen aus dem Nachbarstaat von Montana, Wyoming, geschrieben und berichtet. Wie weit sind solche Western-Darstellungen von der aktuellen US-Gesellschaft, der authentischen Gesellschaft, entfernt?
Sie sind relativ nah dran. Also Montana, Wyoming, das sind alles Staaten, durch die ich gereist bin. Und Montana ist einfach ein wunderbarer Staat. Das mal vorneweg. Aber was wir jetzt bei Yellowstone sehen, sind die Kämpfe innerhalb dieses umgrenzten Rahmens der Serie, wie sie sich genau so in den USA gerade zeigen. Da sind ja vier große Kräfte in dieser Serie für diejenigen, die sie kennen, die gegeneinander kämpfen. Da ist eben der Rancher selbst, der versucht, das Erbe seines Urgroßvaters aufrechtzuerhalten und Cowboy-Ehre, das Leben mit der Natur, aber gleichzeitig die Zivilisation durch das Brandmarken der Tiere, alles das spielte eine große Rolle. Dann haben wir aber auf der anderen Seite die Indianer, die dort leben und die versuchen, ein Stück die Geschichte zurückzudrehen und sich zum einen ökonomisch ebenfalls an diesem Land mit gut zu halten, aber ein Stück die eigenen Traditionen wieder aufleben zu lassen. Und wir haben die Großkapitalisten, die versuchen mit Investitionen dieses Land ins 21. Jahrhundert zu bringen, jedenfalls, und dort einen Flughafen zu bauen, ein Skiresort aufzubauen, praktisch eine große Stadt zu bauen auf dem Land, auf dem heute die Ranch ist. Und last but not least haben wir dort die Umweltschützer, die mit veganen Ideen und Tierschutz versuchen, das zu zerstören, was ein John Dutton hier aufrecht erhält. Also die gleichen Kräfte zwischen den urbanen Milieus auf der einen Seite und den ländlichen Milieus auf der anderen Seite bei der Frage, was ist eigentlich das wahre Amerika, wer repräsentiert das und wer darf vor allen Dingen definieren, was das wahre Amerika ist. Alles das spiegelt sich in diesem Western, in diesen Kämpfen, die da stattfinden.
Viele Fragen, die wir noch weiter vertiefen können, gerade was jetzt das wahre Amerika angeht. Herr Klein, was würden Sie sagen? Ist der Cowboy grundsätzlich der Kämpfer für das wahre Amerika, jetzt mal aus so einer konservativen Sicht gesehen?
Das wahre Amerika wird ja als ein Narrativ bezeichnet, das für die USA von ausschlaggebender Bedeutung ist. Und ich glaube, dass das wahre Amerika tatsächlich dieses an den Western-Mythen orientierte Amerika ist. Der Cowboy hat durchaus diese Funktion in diesem Narrativ. Es ist aber immer darauf hinzuweisen, und ich glaube, das ist auch den meisten bewusst, aber manchmal hat man den Eindruck, dass das nicht so ganz der Fall ist, dass es sich eben um einen Mythos handelt und entsprechend auch um eine Fiktion. Ja, der Cowboy hatte früher nicht diese Rolle gespielt, die man ihm heute gerne zuschreibt. Cowboys waren oft sehr minder bemittelt. Es waren in vielen Fällen keine Weißen, es waren Afroamerikaner, es waren auch Menschen anderer Ethnien, die das gemacht haben, diese Arbeit gemacht haben. Und es war eine sehr, sehr beschwerliche Arbeit. Diese beschwerliche Arbeit ist in Yellowstone auch zu erkennen. Mhm. Ja, das wird schon auch inszeniert. Das ist schon zu finden in dieser Serie. Trotzdem hat natürlich die Darstellung auch durchaus etwas Romantisierendes. Das Interessante ist eben diese Mischung, ne, aus durchaus einer Romantisierung der Arbeit des Cowboys, aber gleichzeitig aber auch die, sag mal, die grundsätzlichen Beschwerlichkeiten, die damit einhergehen, aber auch die speziell jetzt in dieser Geschichte, die da erzählt wird, weil ja einige derjenigen, die als Cowboy für diese Ranch arbeiten, selbst gebrandmarkt werden, weil sie eine sehr, sehr problematische Vorgeschichte haben. Das gilt ja sogar für eine sehr, sehr wichtige Figur in dieser Serie. Das heißt, die Cowboy-Darstellung ist in dieser Serie nochmal sehr spezifisch, weil es eine spezifische Geschichte ist, die auch erzählt wird, wo ich jetzt auch gar nicht sagen könnte, ob es so etwas gibt auf den Ranches dort. Ja, dass es quasi so eine rigorose Vorgehensweise hinsichtlich derjenigen Cowboys gibt, die jetzt für die Ranch arbeiten. Das glaube ich schon, ist auch fiktionalisiert. Aber wie schon gesagt, ich weiß es nicht. Und dann gibt es natürlich so die grundsätzlichen Darstellungsmodi, die man auch in früheren Western-Filmen kennt oder auch in früheren Neo-Western, also Neo-Western, die eher in der jeweiligen Gegenwart spielen.
Ich finde, das ist ein total wichtiger Punkt, den Sie da gerade angesprochen haben, dass wir das immer im Blick behalten müssen, egal wie wirkmächtig Serien, Texte, kulturelle Produktionen und so weiter sind, haben wir es am Ende mit einer Erfindung zu tun. Und ich denke, das ist gerade für den Frontier-Mythos und für diese Cowboy-Figur essentiell, dass wir uns das immer wieder vor Augen führen, dass es eine Erfindung ist, dass es eine Fiktion ist, die auch historisch wirklich nicht eine solide empirische Grundlage hat, zumindest nicht mehr dann, als sie als Fiktion sehr populär wird. Also je populärer der Western wird als Erzählung, angefangen von Dime Novels bis hin zu frühen Filmen, dann natürlich Hollywood, bis heute die Serie, diese ganze Mediengeschichte des Westerns ist ja spektakulär erfolgreich, interessant und absolut populär. Aber das hebt sich also von Anfang an ab eigentlich von einer Realität, die so gelebt, so erfahrbar ist, wie das suggeriert wird. Und insofern finde ich das als Kulturwissenschaftlerin ist es für mich ein interessantes Phänomen, mir zu überlegen, warum ist es eigentlich so populär? Auch jenseits einer Referenzgesellschaft, an der wir das sozusagen beobachten können.
Ja, wenn ich da eine These wagen darf, das hat natürlich auch damit zu tun, dass diese Western-Gesellschaft, wie sie Hollywood letztendlich kreiert hat, also Herr Klein hat es ja richtig gesagt, das ist ein Mythos und hat mit der Wirklichkeit des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts der Cowboys nicht viel zu tun. Aber dieser Mythos hat eben eine klare Ordnung. Es hat ein klares Wertekonzept, das dahinter steht. Der Cowboy als der ehrenhafte Mann, der sich für die Wahrheit und für die Ehre einsetzt. Letztendlich ist es etwas, was sehr tief bei ganz vielen Amerikanern drin sitzt, dass man sich so etwas zurückwünscht. Also bei den vielen Interviews, die ich beispielsweise bei Rodeos geführt habe, auch mit den Barrel Racern, also den Frauen, die am Rodeo teilnehmen und die auch in der Serie eine große Rolle spielen, die sagen mir dann im Interview, niemals im Leben würde ich einen Mann heiraten, der kein Cowboy ist oder der nicht zumindest diese Welt und diese Ehre und diese Form der Männlichkeit repräsentiert, wie sie der Cowboy tut. Das ist das eine. Und zum anderen, was ja auch in der Serie immer klar ist, da wird, wenn es Konflikte gibt, kein Arbeitskreis gegründet, sondern da wird geschlagen. Das wird sofort geklärt, die Baustelle geschlossen. Und zwar nach klaren Regeln. So entweder die Cowboys, die einen Konflikt haben und sich so lange prügeln müssen, bis sie beide nicht mehr stehen. Und bis hin zu den Frauen, also Beth Dutton, die Tochter des Ranchers an einer Stelle, die in den Konflikt gerät mit der Umweltschützerin, die versucht, die Tierzucht madig zu machen, schlecht zu machen. Und die dann auf einen Spaziergang gehen, der in einer Prügelei nach klaren Cowboy-Regeln endet. Und dann ist der Konflikt zwischen den Frauen. Und dann ist auch der Konflikt vorbei.
Ja.
Das ist so eine klare Welt, nach der sich so viele sehnen, so brutal das alles ist, aber dieses politisch Korrekte, unter dem ja viele leiden, wird genau in der Serie ad absurdum geführt.
Ist das der Grund, warum das jetzt gerade wieder noch populärer wird? Also die Sehnsucht nach einfachen Regeln, nach einfachen Antworten in einer Welt, die einfach sehr komplex erscheint. Das haben wir ja nicht nur in den USA, das haben wir hier in Europa ja auch. Sie haben die Frauen angesprochen, die kommen ja gerade jetzt speziell in dieser Serie noch mehr als Machos rüber als so manche Männer. Also wenn man über dieses Bild von Männlichkeit spricht, einer, der die Sachen regelt, der Macher, der halt gut reiten kann, der gut schlagen kann, der gut mit der Waffe ist. Also ist das sozusagen der Problemlöser, den man sich überall wünscht?
Ich finde ja. Also das ist genau das, was wir in der Diskussion, auch in der politischen Diskussion immer wieder hören. Da geht es jetzt natürlich nicht um die Frage, wollen wir uns durchprügeln, die Konflikte vom Hals schaffen, sondern es geht um die Lebensweise der Städte, also urbanes Leben gegen ländliches Leben. Die Frage ist, wird das wahre Amerika durch die Menschen auf dem Land, die festhalten an den Traditionen dieses Landes, an dem, was sie sagen, was Amerika groß gemacht hat, also die Verantwortung für sich selbst, das Festhalten an Religion, die Eigenverantwortung auf der einen Seite, die Waffe, die zum Leben dazugehört. All diese Dinge auf der einen Seite und auf der anderen Seite die urbanen Werte, das moderne Amerika, da geht es um Gleichberechtigung, da geht es um Identitätspolitik, da geht es um Political Correctness und all diese Dinge und die knallen als kultureller Konflikt aufeinander und sind auch genau die Konflikte, die den Wahlkampf des vergangenen Jahres geprägt haben. Und das alles spiegelt sich meines Erachtens in dieser Auseinandersetzung, wie wir sie dann im Film wiederfinden und auch übrigens in anderen Genres dieser Wildwest-Welt.
Also ich finde es ganz interessant, dass Sie das jetzt so gegenüberstellen. Ich würde es vielleicht nicht ganz so schematisch sehen. Also ich finde es nicht nur so, ne, das eine oder das andere. Ich glaube, da gibt es auch so ein paar Grauzonen. Und mir scheint so eine Grauzone besonders erkennbar eben an der Rolle der Frau. Ich meine, historisch ist ja die Frontier ein rein männlicher Erfahrungsraum. Da kommen ja Frauen überhaupt nicht vor. Gibt es vielleicht noch ein Pferd, gibt es vielleicht noch einen Hund. Aber die Frauen sind ja, wenn das Weibliche sozusagen allegorisch über das Land, das unjungfräuliche Land oder sonst wie evoziert. Und was passiert mit dieser Western-Formel, mit der Western-Erzählung, wenn Frauen auftauchen? Erstmal ja klar, nur als Objekte, die beschützt werden müssen. Aber in Yellowstone und in anderen Serien, ich denke jetzt auch zum Beispiel an American Primeval, was jetzt neu auch zu sehen ist als
jetzt
Serie.
Gerade auf Netflix erschienen. Ne?
Genau. Da sieht man ja, dass man die Frauen jetzt zum Teil also stärker so als Akteurinnen einführen will, auch mit so einem protofeministischen, vielleicht teilweise auch pseudofeministischen Manöver, weil man auch das Genre eben zeigen will als elastisch, als offen, als inklusiv. Also eben Frauen können auch mit vorkommen, eben auch wie Sie eben gesagt haben, auch indigene Bevölkerungsgruppen. Also man versucht den Western ja dahingehend zu verändern, dass man ihn einfach auch als Formel inklusiver macht. Und das sehen wir ja schon sehr, sehr lange, ne? Also schwarze Western, Chicano Western. Ich glaube, das ist eine ganz lange, auch mediengeschichtlich interessante Entwicklung, dass auch dieses Genre am Leben erhält. Ja? Und in diesen Umbesetzungen oder ja, ideologischen Umbesetzungen, könnte man sagen, sehen wir auch schon, würde ich Ihnen zustimmen, Herr Landwehr, die Konflikte Amerikas, aber die werden schon auf teilweise sehr komplexe, interessante Weise durchgespielt. Spielt, ohne dass ich finde, dass es immer so eine einfache Antwort gibt. Ja? Das Recht des Stärkeren einerseits, ja, oder welche Rolle können Frauen spielen in der Massenlandwirtschaft und so weiter. Also das finde ich doch durchaus ja, vielschichtig und gar nicht so klar immer Stadt gegen Land in diesen Serientexten. Das sind sie ja auch so interessant.
Herr Klein, was würden Sie sagen, inwiefern hat der Western oder haben Western Produkte, jetzt mal allgemein gesagt, die Chance, auch ein komplexeres Gesellschaftsbild zu zeichnen? Es ist ja trotzdem ein relativ festgefügtes Figurenensemble, hat man das Gefühl. Also der Cowboy gehört immer dazu, die Frau gehört dazu, der Outlaw gehört dazu, also der Gesetzlose so ein bisschen. Hat man trotzdem in den letzten Jahren das Gefühl, es wird sich da auch bemüht, tatsächlich ein komplexeres Gesellschaftsbild zu zeichnen? Oder kommt man am Ende doch meistens zu dem Schluss, das einfache Amerika von früher auf dem Land war doch viel besser?
So geht der Western in der Regel nicht mehr vor. Das findet man tatsächlich nur noch ganz, ganz selten. Das gilt sowohl für das Kino wie auch für die Serienlandschaft. Im Kino muss man sagen, hat der Western ja keine große Bedeutung mehr. Der Anteil von Westernproduktionen auch im Hollywood-Kino ist verschwindend gering geworden. Und die Filme, die gemacht werden, die werden schon seit geraumer Zeit eher von Leuten gemacht, die einen ganz anderen Anspruch an den Western haben. Ja, es sind auch unabhängige Filmemacherinnen, wie beispielsweise Kelly Reichardt, eine US-Amerikanerin, die sehr interessante Western-Narrationen entworfen hat. Oder jetzt beispielsweise auch zuletzt Viggo Mortensen mit seinem Film The Dead Don't Die, wo ja eine sehr interessante Frauenfigur drin zu finden ist. In der Serienlandschaft hat das vielleicht so angefangen mit Deadwood, Anfang der 2000er Jahre, weil das eine Serie war, die versucht hat, auch sehr genau an historischen Tatsachen entlang die Geschichten zu entwerfen, die da in sehr vielen Handlungssträngen entworfen werden. Also ich denke, dass der Western gerade es eher darauf anlegt, andere Perspektiven einzunehmen, als das im klassischen Hollywood-Western der Fall war, der ja im Prinzip mit den 60er Jahren quasi zu Grabe getragen wurde und mit dem New Hollywood-Kino in den 1970er Jahren sowieso eine ganz andere Entwicklung genommen hat. Das hat sich dann in den 1980er Jahren mit dem postmodernen Western, wie man das sagen könnte, fortgesetzt. Das war übrigens die Zeit, in der Kevin Costner auch als Western-Star bekannt wurde, mit Filmen wie Silverado. Und das hat sich eigentlich bis heute fortgesetzt. Der Western ist kein dominantes Genre und da muss man immer dran denken, es ist ein Genrefilm. Ja, es ist ein Genre, das gilt für alle Genres. Das gilt für den Actionfilm, das gilt für den Abenteuerfilm. Man hat da immer sogenannte Stock-Characters, das heißt Stereotype, Figuren, weil man die schlicht und ergreifend braucht. Das Entscheidende ist, wie kleine Variationen in diesen Figuren möglicherweise große Wirkungen entfalten können. Das, glaube ich, ist entscheidend. Und das kann man eben auch in einer Serie wie Yellowstone oder auch in den anderen Taylor Sheridan-Serien wie 1923, die Anfang des 20. Jahrhunderts spielt, oder 1883, die zur Zeit des Wilden Westen spielt, was man da erkennen kann.
Wir hören das SWR Kulturforum. Wir sprechen über den Erfolg von Western-Serien. Der amerikanische Traum heißt unsere Sendung. Sie hatten jetzt angesprochen, inwiefern die moderne Gesellschaft sozusagen sich spiegeln kann in Western-Geschichten, in dem zum Beispiel Frauenrollen eine größere Bedeutung bekommen. Hat sich das unter Umständen gedreht, dieses Image, dass auf dem Land man nicht als rückständig, provinziell, vielleicht auch vereinsamt gilt, sondern dass das so eine Widerstandszelle wird gegen alles, was das Urbane angeht? Also der amerikanische Traum in dem Sinn hat zwar immer noch mit Geld zu tun, aber nicht mehr mit dem Weg vom Land in die Stadt, sondern eher mit einem, hier bin ich US-Mensch, hier darf ich auch sein. Was würden Sie sagen?
Naja, das Land, also die amerikanische Provinz, wenn man so will, das große Land zwischen den beiden Küsten, hat ja in den vergangenen Jahrzehnten einen enormen ökonomischen Abstieg erlebt. Durch Globalisierung, durch wirklich Tausende von Fabriken, die geschlossen haben, Millionen Menschen, die nicht mehr die Arbeit haben, auf die sie stolz waren, wie das früher war. Die Einkommen sind gesunken, die Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder mehr verdienen als die Eltern, ist nur noch minimal. Also diese große Abstiegserfahrung und dagegen die Erfahrung, dass entlang der Küsten in den urbanen Gesellschaften mehr Geld verdient wird und dass vor allen Dingen aber dort heute die neuen Regeln gemacht werden. Dagegen gibt es einen großen Widerstand, der sich so in einem Anti-Elitären äußert, die mit Donald Trump als politische Figur einen Anführer haben, von dem sie sagen, das ist der Mann, der uns hier auf dem Land die Ehre zurückgegeben hat. Und dadurch entstanden ist auch ein neues Selbstbewusstsein dieses Landes. Und das äußert sich dann beispielsweise in Western, aber auch in der Country-Musik, die ja so eine Renaissance erfahren hat. Also im vorletzten Jahr, im Sommer 2023, gab es zwei große Erfolge in der Country-Musik, beides Überraschungserfolge. Das eine von Jason Alden, das heißt Try That in a Small Town. Da geht es um die großen Proteste im Nachgang zum Tod von George Floyd, also Black Lives Matter und die große Protestwelle in den USA, Gewalt, die es anderswo gab. Und die Botschaft ist, sowas mit der Respektlosigkeit, mit der ihr vorangeht, dieses unpatriotische Verhalten, das ihr habt, so etwas würde es bei uns nicht geben. Und komm du nur zu uns in die kleine Stadt, dann dauert es keine 5 Minuten, bis wir dich auf Linie gebracht haben. Oder der andere große Hit war von Oliver Anthony, ein aus Virginia, der hieß North of Richmond. Das ist ein richtiger Anti-Eliten-Song, der es auf Platz 1 der Billboards geschafft hat. Der erste Country-Song von jemandem, der vorher noch nie in den Billboards war, der auf Nummer 1 gegangen ist. Und die Botschaft ist hier, da sind die Reichen in den großen Städten und die haben nur ein Ziel, unser Geld, für uns als hart arbeitende Menschen das Geld zu nehmen. Und sie wollen uns kontrollieren und sie wollen uns ihre Meinung und ihre Haltung und ihre Werte Werte aufdrücken und dagegen wehren wir uns. Also das sind die Dinge, die sich gerade in einem großen Teil der Popkultur in den USA gerade spiegeln.
Und auf der anderen Seite, Frau Preuße, Sie kommen sofort dran, auf der anderen Seite gibt es Künstlerinnen wie Beyoncé, schwarzer Popstar, die sich auch in der Country-Musik betätigt, also ein ganzes Country-Album aufgenommen hat mit sehr großer öffentlicher Anteilnahme, sowohl positiv als auch kritisch aus der Country-Szene. Wie passt das zusammen, beziehungsweise kommt in diesem Gewand des Cowboy-Huts, Stiefel, Fransen, einerseits das konservative Amerika, andererseits aber vielleicht auch das kritisch weltoffene Amerika daher. Ist es so die Richtung, in die Sie gerade antworten wollten, Frau Paul?
Sie können Gedanken lesen. Nein, ich würde sagen, dass wir vielleicht in der Musik dieselbe Spannung identifizieren können, wie auch in dem Western-Genre in Film und Serie, dass wir einerseits das haben, was Herr Landwehr beschrieben hat, mit so einem Zurück zu so einem Erzählkern, der uns eine Identität gibt, die natürlich vor allen Dingen weiß, männlich, ne, die uns irgendwie schützt gegen diese Angriffe, Political Correctness von außerhalb. Und wir wollen zurück zu diesem ja, identifikatorischen Moment, wo wir uns in der Form gut gefühlt haben, wo wir Erfolg hatten, wo wir ein Leben geführt haben, das heute so als rückständig gilt oder dass wir jetzt aber dann im Gegenzug nostalgisch verklären müssen, um das irgendwie zu affirmieren wieder. Und dann haben wir eben auch diesen Versuch in der Country-Musik neue Wege einzuschlagen und auch hier integrativer zu schauen, wie werden eben dann nicht weiße, nicht männliche, nicht in irgendeiner Form auch mit dem ländlichen Amerika verbundene Figuren erfolgreich, wie werden sie akzeptiert. Und insofern denke ich, kann auch die Szene der Country Music als so eine Arena des Kulturkampfes ausgemacht werden. Und Sie haben jetzt genannt Beyoncé. Ich würde vielleicht sogar noch ein Stück zurückgehen zu Lil Nas X und dem Song Old Town Road. Weil da gab es ja sogar eine Kontroverse, ob dieser Song in den Country Charts sich platzieren darf oder nicht. Ja? Und das würde ich sagen, das war so ein Moment, wo man sich überlegt hat, okay, was ist jetzt Country? Ist es jetzt weiß? Ist es nicht weiß? Welche andere Formen von Lifestyles finden wir da wieder? Und ähnlich geht es ja auch mit den Veranstaltungen in Nashville, wo man sich teilweise sehr, sehr kritisch auch auf Trump bezogen hat, teilweise eben auch sehr affirmativ. Also ich sehe da gerade in der Country-Szene unglaublich viel Dynamik und das wird sehr spannend sein, das auch weiter zu beobachten. Mhm. Ja.
Ich würde gerne noch ergänzen, dass die Country-Musik, mit der ich mich jetzt nicht wahnsinnig gut auskenne, aber ja schon seit jeher auch durchaus von unterschiedlichen Ideologien oder politischen Ansichten geprägt war. Die großen Country-Sänger wie Johnny Cash oder Kris Kristofferson, die waren ja jetzt nicht auf einer Linie, die man in irgendeiner Weise mit Donald Trump etwa vergleichen könnte und noch nicht mal republikanisch teilweise. Und es gab auch damals ja auch schon Alben bzw. Songs von US-amerikanischen Sängern, afroamerikanischer Herkunft, wie etwa Ray Charles, ja, die auch Country gemacht haben. Ja, auch Elvis Presley als, sagen wir mal, als schwarzer Weißer, so müsste ich mal sagen, hat ja Country, nicht nur mehrere Country-Songs, sondern sogar ganze Country-Alben gemacht. Das heißt, die Nähe der Country-Musik zur Rockmusik und zur Bluegrass-Musik, Amerikaner, also die ganzen Musikstile, die da Berührungspunkte haben, die sind ja teilweise auch nochmal etwas anders geartet und auch da sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt einen sehr schönen Film von Robert Altman, ja, das ist einer der großen Regisseure des New Hollywood-Kino in Nashville. Man muss den Film gucken, und dann weiß man zumindest für die 70er Jahre, wie diese Stadt hinsichtlich der Country-Musik und der Unterhaltungsindustrie, das Ganze hat ja auch ganz viel mit Unterhaltungsindustrie zu tun, was für die USA ja von wesentlicher Bedeutung ist. Ist ja für Yellowstone auch interessant. Ja, denn das, was da hingebaut werden soll, ist eine Unterhaltungsindustrie. Und Donald Trump ist auch jemand, der ganz stark in der Unterhaltungsindustrie, Spielbanken, tätig war. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor für die USA und auch für die Art und Weise, wie sich beispielsweise angehende Präsidenten oder ehemalige Präsidenten in den USA auch selber inszeniert haben. Es ist Show. Ja, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Faktor und deshalb sind die politischen Inhalte teilweise auch gar nicht so relevant.
Dem stimme ich sofort zu, weil auch das Cowboy-Sein und das mit dem Cowboy-Spielen hat etwas mit Show zu tun, denn alle Präsidenten der vergangenen Jahre haben sich das eine oder andere Mal mit Cowboy-Hüten ausgestattet und haben so ein Stück dieses Männlichkeitsideals repräsentiert, bis hin zu einem Henry Kissinger, also nicht Präsident, aber Außenminister, der das gelegentlich getan hat, weil er gesagt hat, das ist genau die Art und Weise, wie ich an Menschen rankomme, wie ich das repräsentiere, was den Menschen gefällt und woran sie anknüpfen können. Und was aber hier interessant ist bei der Country-Musik, ist, dass die ja Konjunkturen unterliegt. Es gab Zeiten, in denen Country unglaublich populär war und Zeiten, in denen es eigentlich fast an den Rand gedrückt wurde. Also es keine Musik mehr war für die breite amerikanische Öffentlichkeit. Und genau das ist jetzt gerade wieder ins Gegenteil verkehrt. Country ist populär geworden. Das ist nicht dieses traditionelle Country, das mit Bluegrass und Ähnlichem zu tun hat, sondern das ist Pop-Country. Aber diese Musik repräsentiert eben nicht ein Stück heile Welt, aber ein Stück klare Welt, ein Stück geordnete Welt, in der jeder seinen Platz kennt, in der man mit den Werten, den traditionellen Werten im Einklang steht. Dafür steht Country-Musik, unabhängig von ihrer politischen Haltung, die es bei dem einen oder anderen Song ja gibt und bei dem einen oder anderen Künstler, die sich da klar positionieren. Aber die Musik selbst repräsentiert eben eine bestimmte Variante der Vorstellung von Amerika. Und die hat sich gerade in den letzten paar Jahren noch mal wieder geändert in diese Richtung.
Es geht ja dahin auch um dieses Bewahrende, ne? Dieses Bewahrende dieser alten Ordnung, wie Sie es nennen, oder dieses Festhalten an dieser alten Ordnung. Und ich erinnere mich, dass ich bei einem Konzert, einem einschlägigen Country-Konzert, dieses T-Shirt gesehen habe, wo drauf stand: Forget the Whales, save the Cowboys. Also vergiss die Wale, rettet die Cowboys. Und das, ich finde, das passt ganz gut zu dem, was Sie vorhin auch über Yellowstone gesagt haben, ne? Dass wir da natürlich auch diese Umweltgruppe haben, einerseits, die da ideologisch aufgeladen anreist, und andererseits haben wir eben dann diese Cowboys, die auch sagen, also das ist jetzt quasi unser Way of Life, den wir hier verteidigen. Und im Prinzip sind wir auch eine bedrohte Spezie. Also wie gesagt, ich würde das natürlich sehr problematisch jetzt hier diskutieren wollen, aber dieser Slogan hat mir unmittelbar eingeleuchtet für diese Gemengelage, die wir hier besprechen.
Absolut. Wissen Sie, ich war während meiner Tätigkeit immer mal wieder bei Donald Trump-Wahlveranstaltungen. Und das ist schon ist ja großes Kino, wenn der auftritt, und da kommen dann ein paar tausend Leute und die stehen vor der Halle, um da reingelassen zu werden, haben ihre rote Mager-Mütze auf, und wenn man die dann fragt, warum sie kommen und so, dann haben die Tränen in den Augen und sagen, ich bin hier, weil er der Einzige ist, dem ich noch vertraue. Und wenn man dann fragt, warum, dann ist ein Satz, der immer wieder fällt: Er ist der einzige Politiker, der uns unsere Ehre zurückgibt. Der einzige, der hinter uns steht, wenn es darum geht, diese Werte, die doch uns so wichtig sind, die für Amerika so wichtig sind, noch zu schützen. Und was ich dann eben immer wieder gespiegelt sehe in den Dingen, in den kulturellen Produkten, die Menschen dann eben auch so lieben und an denen sie dann festhalten und die sie pflegen. Und da ist aber auch so ein Wohlgefühl der Gruppe, das ist dieses so ein patriotisches Wohlgefühl der Zusammengehörigkeit, zu wissen, wohin man gehört und woher man kommt, das alles spielt da mit rein. Und da sind plötzlich Politik und Popkultur, sei es im Film, sei es in der Musik, kongruent für diese Menschen. Und die spiegeln eben diese Auseinandersetzung und dieses Gefühl des Weltschmerzes auch.
Ja, jetzt haben wir eben auch gehört, dass diese Produkte wie Western zum Beispiel und dieses Cowboy-Bild und vielleicht das, was man mit den Werten, die geschützt werden sollen, auch verbindet, eine Fiktion ist, ein Kulturprodukt. Klar. An das immer wieder appelliert wird. Ne? Was ich mich frage, ist, inwiefern denn in diesen Western-Geschichten, in diesen Mythen, wie Amerika auch zu einer Nation wurde, da steckt ja eine ganz große Gewaltgeschichte drin, es steckt eine Kolonialismusgeschichte drin, also die Eroberung des Westens gegen die indigene Bevölkerung. Darüber haben wir jetzt noch nicht so intensiv gesprochen. Ich frage mich, inwiefern man sich seiner eigenen Geschichte tatsächlich bewusst wird oder inwiefern diese Geschichten und Mythen das verhindern? Also gerade wenn man auf die Gewaltgeschichte blickt, Frau Paul, Sie haben eben diese neue Serie genannt American Primeval. Das ist ein Western, wo es um die Siedlungsgeschichte geht, den Bau der Eisenbahn, die, was Gewalt und Zerstörung angeht, kein Auge trocken lässt. Also inwiefern ist bei diesen Western-Geschichten die Darstellung von brutaler Gewalt und Rechtlosigkeit wichtig im Sinne, dass diesem Magerpatriotismus etwas auch entgegengesetzt wird, im Sinne von so rosig und so ideal ist unsere Nation und wie sie geworden ist, nicht?
Möglicherweise ist es die Hauptfunktion oder einer der Hauptgründe für die Popularität des Westerns, ist diese legitimatorische Rolle, die es spielt für die Betrachtung des historischen Siedlerkolonialismus in den USA. Im Hinblick auf eine bestimmte Art der Verbrämung. Wir hatten schon den Begriff der Romantisierung, der Heroisierung. Hier geht es natürlich nicht nur um diese weißen Helden, sondern es geht auch um das, was sie tun und um das, was wir historisch sehen im Hinblick auf den Genozid der indigenen Bevölkerung. Also ich denke, dass Gewalt ein ganz zentraler Moment ist und dass die Gewalt dann in bestimmten Produktionen als irgendwie rechtmäßig oder als irgendwie ja, legitim dann dargestellt wird, ist Teil vielleicht auch einer ja, Idealisierung der Geschichte. Wir sehen, dass sowohl in den Western als auch in anderen Kontexten, wo wir es vielleicht gar nicht erwarten würden, diese Formel des Indian War, also der Krieg gegen die Ureinwohner in den USA, ganz zentral verhandelt wird und auch übertragen wird auf andere Szenarien. Zum Beispiel können wir sehen, dass im Vietnamkrieg ein Begriff für das Land und für die Kampfzone war Indian Territory. Also die Übertragung von einem Konfliktfeld auf ein anderes sieht man, glaube ich, sehr gut, wenn man sich auch anschaut, wie der Vietnamkrieg filmisch bearbeitet wurde. Da finden sich sehr viele Anspielungen an die Westward Expansion. Nehmen Sie Deer Hunter, nehmen Sie ganz viele andere Produktionen. Mhm. Und vielleicht noch ein zweites Beispiel, der Krieg gegen den Terror, sogenannter 9/11. Es kam raus, dass nach der Ermordung von Osama bin Laden, das Codewort, was man ihm gegeben hatte in den internen Diskussionen, war Geronimo. Das war der Name von Osama bin Laden. Also ein indigener Widerstandskämpfer der Apachen, der also da herhalten musste. Und darüber haben sich dann auch die indigenen Gruppen sehr, sehr geärgert und haben das sehr scharf kritisiert. Also mit anderen Worten, der Western und die Auseinandersetzung im Western wird extrapoliert in alle Richtungen. Diese Konstellation ist irgendwie wie so ein Code, der übertragbar ist und ja auch erweiterbar ist.
Na, letztlich hat ja der Hollywood-Western mit dafür gesorgt, dass die Gewalt als Mittel der Konfliktlösung legitimiert wird. Mhm. Also wir haben doch als kleine Jungs, ja, die dann rauchende Colts und Bonanza geguckt haben wir doch gewusst, wie es ist. Man darf jemanden erschießen, wenn der früher zieht, aber ich schneller bin. Damit ist alles legitimiert. Wenn ich im Auftrag des Sheriffs meine Pistole und mein Gewehr dabei habe, dann ist Gewalt legitimiert. Solange ich mich an diese Regeln halte. Das hat keine Rolle gespielt in der Form im wahren Wilden Westen, aber in dieser Heroisierung, in der Mythenbildung durch den Hollywood-Western spielte das eine große Rolle und hat sich ganz tief eingebrannt in das Bewusstsein der amerikanischen Bevölkerung. Und gleichzeitig eben auch diese Sehnsucht danach. Gehen Sie mal nach Cody, Wyoming, ja, also die Heimatstadt von Buffalo Bill, da wo alles angefangen hat. Da gehen Sie auf die Hauptstraße und da ist ein Geschäft neben dem anderen, wo Sie dann die gesamte Ausstattung für Ihr Cowboy-Dasein kaufen können. Und das macht dann auch jeder, der dort auf dem Weg zum Yellowstone Park durchkommt. Der kauft sich den Hut und der kauft sich den richtigen Gürtel und die richtige Jeans und vor allen Dingen die richtigen Boots. Und dann ist man für diese Zeit, in der man dort ist und zum Rodeo geht und sich das alles anschaut, ist man selber Cowboy, Mann oder Frau. Und ist ein Teil dieser Gesellschaft, dieses Übergangs. Man muss ja immer wieder vor Augen finden, was war denn dieses Frontier? Das ist ja die Linie zwischen der Zivilisation und der Wildnis. Der Linie zwischen der sich wieder ausbreitenden, dem wieder ausbreitenden Kapitalismus, der Entfremdung von Kapital und Arbeit auf der einen Seite, der Linie, der östlichen Seite der Linie und auf der westlichen Seite der Linie, wo die Arbeit und der Besitz noch identisch sind und wo man noch für sich selbst sorgt. Diese Sehnsucht danach, die spiegelt sich immer wieder, und wenn dann am Wochenende oder im Sommer die wirklich Tausende durch diese Städte kommen und für eine kurze Zeit Cowboys werden, dann spielen sie das und dann tauchen sie wieder für einen Augenblick ein in diese mythische Vorstellung eines alten Amerika, zu dem man ja eigentlich gehören möchte.
Ich wollte da nochmal anknüpfen, was Frau Paul eben erzählt hat, die Gewalterzählung, die Sie angesprochen haben. Also was glauben Sie, in welche Richtung wird das Selbstbild der amerikanischen Gesellschaft sich verändern? Werden wir eine neue Art von Frontier sehen, die ein Herr Trump bedient, beziehungsweise an die er immer wieder anspielt? Ich meine, jetzt hat er schon Expansionsideen geäußert, wie konzise auch immer, Richtung Grönland, Panama. Wenn Sie mal weiterdenken, welche Fiktionen beziehungsweise welche Narrative werden da angesprochen werden in nächster Zukunft?
Was ich interessant finde, ist, kurz einen Schritt zurückzugehen zu dem Moment, in dem der Historiker Turner diesen Begriff der Frontier geprägt hat. Und das war 1893. Und er hat diesen Begriff geprägt, um seinen Kolleginnen und Kollegen zu demonstrieren, dass man umdenken muss in der amerikanischen Geschichte, weg von dem Nord-Süd-Konflikt, wir hatten ja den Bürgerkrieg auch schon hinter uns, hin zu diesem Ost-West. Und das haben alle als so einen befreienden Moment genommen. Ja, jetzt reden wir über Westward Expansion und wir reden jetzt nicht mehr über Nord und Süd und so weiter und so fort. Ja. Mir scheint es jetzt, dass wir jetzt in der heutigen Zeit eigentlich wieder viel mehr über Nord und Süd reden, doch wieder stärker über Bundesstaaten im alten Süden zum Beispiel. Ja, also wir haben ja auch auf Georgia geschaut, sehr speziell während der Wahl, oder auf North Carolina, und dass man da wieder sieht, dass da doch vielleicht noch was aufzuarbeiten ist. Ich denke, dass es auch Stimmen gibt, dass natürlich auch der Bürgerkrieg nie aufgearbeitet wurde in der Form, wie das sinnvoll gewesen wäre. Deswegen haben wir auch heute eben nach wie vor strukturellen Rassismus und entsprechende Ausschreitungen. Und gleichzeitig sehen wir aber auch, dass die Südstaaten-Ikonografie, Stichwort Konföderiertenfahne, sich auch prominent zeigt mittlerweile in Bundesstaaten im Norden, also in Michigan, Wisconsin, also diese alten Frontierstaaten eigentlich, die ja jetzt auch Trump alle gewonnen hat. Also ich denke schon, ich würde Ihnen zustimmen, wir brauchen vielleicht neue Erzählungen, andere Erzählungen. Im Moment scheint es ja vor allen Dingen das Problem zu sein, dass wir keine Konsenserzählung mehr haben für dieses Land. Und das wird sicherlich eine große Aufgabe sein für alle an diesen Prozessen Beteiligten, sich zu überlegen, welcher Konsens kann in dieser Gesellschaft, in diesem Land partiell vielleicht irgendwo identifiziert werden.
Ja, das halte ich für einen ganz, ganz entscheidenden Faktor, was Frau Paul da sagt, diese fehlende Konsenserzählung, die es ja eben früher gab, und diese Sehnsucht danach, dass man die wieder findet, aber eben die Frage, wer darf das definieren und wer darf den Vorschlag für diese Konsenserzählung machen, das ist eben nicht entschieden. Aber die Frontier, die Donald Trump jetzt aufmachen wird, ist die der Rolle des Staates. Also er knüpft letztendlich wieder da an, wo wir auch in der Frontier waren, nämlich der Staat hatte keine Rolle, der Staat war nicht verlässlich. Er hatte keinerlei Institutionen dort und die Ordnung mussten die Menschen selbst schaffen. Dazu gab es Loyalitäten untereinander, Familie, Nachbarschaft, all diese Dinge. Und er knüpft wieder an einen schwachen Staat. Das ist ja das erklärte Ziel seiner Politik, und auch mit einem Elon Musk an seiner Seite, der genau das Gleiche, die libertäre Vorstellung einer Gesellschaft hat, in der jeder sich um sich selbst kümmert und der Staat nur noch dort eingreift, wo es unbedingt notwendig ist, aber nicht mehr die regelnde Institution ist. Und diese Wirklichkeit der Frontier, die wird hier ein Stück wiederbelebt durch die Politik von Donald Trump.
Da stimme ich in vieler Hinsicht zu, würde aber noch gerne ergänzen, dass es natürlich schon auch eine Grenze gibt, die für Donald Trump wichtig ist, und das ist quasi die Staatsgrenze, die er jetzt ja auch ganz gerne überschreitet offenbar und andererseits aber auch gerne schließen würde. Das heißt, die Frontier, die er, glaube ich, und das muss jetzt nicht seine gesamte Politik betreffen, die ist ja jetzt auch nicht ganz einheitlich, aber was die Migrationspolitik betrifft, würde ich schon sagen, dass da eine ganz klare Frontier zu erkennen ist, die eben auch an frühere Frontiergedanken anschließt, ja, dass man eben die Fremden nicht in das Land lassen will, weil sie so auch etwas wie das Barbarische unter Umständen verkörpern. Ja, das ist eine Wildnis, die nicht in dieses Land reingelassen werden soll. Und insofern würde ich schon sagen, da gibt es noch einen Frontiergedanken, der da eine wesentliche Rolle spielen könnte.
Die USA auf der Suche nach sich selbst, neuen Grenzen, Frontiers, die eventuell irgendwo am Horizont erscheinen. Eine Konsenserzählung scheint eher weiter weg, aber Antworten und mögliche Einblicke in die Gesellschaft gewähren aktuelle Western-Geschichten. Das war das Forum in SWR Kultur zum Thema Der amerikanische Traum. Warum sind Western und Country so erfolgreich? Darüber diskutierten die Kulturwissenschaftlerin Heike Paul von der Uni Erlangen, der Filmwissenschaftler Thomas Klein und der frühere Washington-Korrespondent Arthur Landwehr. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Carsten Umlauf.